Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Johannes Mehlem von HubSpot.
Viel Spaß!
Hi und ein ganz herzliches Willkommen zur ersten Folge von Die Sendung mit der Metrik, dem neuen Podcast rund um Webanalyse und vor allem Google Analytics. Ich bin Mike Bruns von Metrika und mein Plan ist, euch mehr Einblicke in die Webanalyse zu geben. In Prozesse und Vorgehensweisen, vor allem aber Strategien, damit ihr letztendlich ein Forum habt, das eure Fragen beantwortet und euch auch ein bisschen unterhält. Ihr müsst dafür an sich einfach nur den Gesprächen lauschen. Doch ich würde euch empfehlen, schreibt euch vielleicht auch auf, was ihr davon in euren Webanalyse-Alltag mitnehmen könnt und dann kommt ins Handeln. Zuhören ist schön, aber viel wichtiger ist ja, dass ihr danach aus dem Mehrwissen auch ein bisschen was macht. Also kurzum, hier geht es darum, euch in der Webanalyse auch weiterzubringen. Dafür lade ich mir immer wieder Menschen ein, die sich direkt oder indirekt mit Webanalyse beschäftigen und mit ihnen spreche ich dann über bestimmte Disziplinen. Und in den einzelnen Folgen gibt es also jeweils einen thematischen Schwerpunkt, damit ihr die Chance habt zu wählen, ob euch die Folge interessiert oder eben auch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Themen interessieren, dass ich euer Thema treffe. Und wenn ihr Anregungen habt, lasst einfach gerne einen Kommentar da, entweder in den jeweiligen Blogposts auf die Sendung mit der Metrik.de oder auf metrika.de, wo es dann ebenfalls eine entsprechende Blogrubrik gibt. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr euch ebenfalls mit einem Kommentar hinterlassen. Also es gibt tatsächlich eine eigene Fanpage dafür, so es dann irgendwann auch Fans gibt. Wie das so ist, ein paar Dinge, die ihr vielleicht vorher noch wissen solltet, bevor ihr die erste Folge hört. Und zwar, ich habe einen Hashtag dafür ausgerufen, das ist DSMDM, also die Sendung mit der Metrik. Und ich würde mich natürlich freuen wie ein kleines Kind, wenn ihr die Sendung gut findet. Und wenn ihr sie teilt, mache ich für jeden Share eine Rolle vorwärts. Wenn ihr wollt, zeichne ich das dann sogar auf. Mal schauen, ob ich das dann tatsächlich auch veröffentliche. Aber aufzeichnen werde ich es auf jeden Fall. Und in der ersten Folge spreche ich gleich mit, ihr habt es im Titel der Sendung schon gesehen, Johannes Mehlem über die Automatisierung von Reports. Ich stelle Johannes gleich noch ein bisschen genauer vor. Und thematisch geht es einfach darum, es geht nicht nur um die Reports, die in Google Analytics zu finden sind, sondern vor allen Dingen auch um Reports, die man außerhalb von Google Analytics mit den Daten aus Webanalyse zum Beispiel generieren kann und auch vor welchen Herausforderungen er dann zum Beispiel im Unternehmen steht, um diese zu erstellen und wie er dabei vorgeht, was so seine Gedankengänge sind. Ich persönlich habe eine Menge davon gelernt und ich hoffe, du wirst das ebenfalls. Also, jetzt geht's los. Die erste Sendung mit der Metrik. Enjoy! So, dann, wir sprechen heute über das Thema Automatisierung von Reports oder meinetwegen auch Reports, die mit Analytics gekoppelt sind. Und dafür haben wir heute Johannes Mehlem zu Gast. Und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wer ist Johannes Mehlem? Deswegen möchte ich ihn gerne kurz vorstellen. Johannes ist vielen noch bekannt als Mitarbeiter des Google Web Spam Teams. Da war er bis letztes Jahr und ist dort auch zwischendurch immer mal wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Also zum Beispiel in Interviews oder über den Webmaster Central Blog und so weiter. Deswegen vielen SEOs dürfte er noch ein guter Begriff sein. Aktuell macht er das aber nicht mehr. Er ist nämlich im letzten Jahr zu HubSpot gewechselt in Dublin und ist dort Marketing Analytics, Senior Marketing Analyst, so sagen zumindest seine Profile. Und ja, herzlich willkommen, Johannes. Und vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte zu dir selber.
Ja, besten Dank, Mike. Freut mich, hier zu sein heute. Danke für die nette Einladung. Und
sehr gerne.
Ich denke, du hast das schon alles gut zusammengefasst, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Das ist immer schön. Also ich versuche mich ja auch immer ein Stück weit vorzubereiten. Deswegen, also wie kam es zu diesem Wechsel? Also ich sag mal, wenn du vorher bei Google im Web-Spam-Team unterwegs warst, wie bist du jetzt, oder vielleicht war das damals auch schon Bestandteil, aber wie bist du zur Webanalyse gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt im Endeffekt eine große Gemeinsamkeit eigentlich zwischen den beiden Jobs. Also im Search Quality Team, im Endeffekt gibt es dort zwei Bereiche. Ein Bereich ist das komplette Spam-Fighting und das bedeutet viel Datenanalyse, Anschauen von Metadaten, von Webseiten, zu verstehen, wie entwickelt sich das gesamte Web-Ecosystem. Und dann auf der anderen Seite eher proaktiv, also zum Beispiel auf Konferenzen zu fahren oder Informationsinhalte auf dem Webmaster-Blog zu kreieren, wie Leute besser mit ihrer Webseite umgehen können und dort Tipps anzubieten. Und gerade der erste Teil dieses Jobs, den ich hatte im Search Quality Team, ist eigentlich nicht allzu unterschiedlich zur Webanalyse. Und zwar in dem Sinne, dass viel Datenanalyse ist Teil des Ganzen. Man muss auf jeden Fall Spaß an Zahlen haben, Spaß an Analyse haben.
Ja, das
und also das ist auf jeden Fall eine große Gemeinsamkeit dort.
Ja. Also was reizt dich denn aktuell an diesen Zahlen? Also ich sag mal, damals haben dich offensichtlich Zahlen schon gereizt und was macht es heute für dich aus? Ich meine, heute sind es andere Zahlen, aber so grundsätzlich, du hast also Spaß an Analyse, nehme ich einfach an.
Genau. Also ich bin ein Verfechter der Philosophie Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen.
Das passt, das mag ich auch, ja.
Und also zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel das Strength Finder 2.0 Buch. Und dort gibt es einen Online-Test, wenn man dieses Buch kauft. Und als Resultat dieses Tests bekommt man 5 Stärken ausgegeben. Mhm. Und in dem Buch sind alle 34 möglichen Stärkenprofile genauer beschrieben. Mhm. Und vielleicht nicht unbedingt überraschend, aber also meine Top Strength, wie es genannt ist in diesem Test, ist analytisches Denken. Und also von daher eben Stärken, Stärken. Das ist etwas, was mir immer viel Spaß gemacht hat, ob numerisch, ob logisch. Ja. Und dann gerade mit HubSpot. Was bei HubSpot sehr interessant ist, dass das gesamte System, was also rund um Inbound-Marketing, was HubSpot aufgebaut hat, ist sehr reizend. Zum einen gibt es einen sehr traffic-reichen Blog mit, ich glaube, 5 Millionen Visitor oder so pro Monat.
Also ich war einer von denen.
Ja, ich auch. Also auch bevor ich näher auf HubSpot aufmerksam geworden bin, war ich häufiger auf deren Blog. Und ja. Also es ist deswegen sehr interessant, weil die Firma zum einen unheimlich viel Traffic natürlich reinzieht über die Blogs. Mhm. Und das bedeutet, wenn dort viel Traffic ist, dass man sehr viele Improvements über Zeit hinweg machen kann, weil man relativ schnell Daten hat, um bestimmte Hypothesen zu validieren oder falsifizieren. Mhm. Und zum anderen auch, weil ich das Produkt ganz gut fand. Mhm. Also für den Benefit der Audience. Also HubSpot ist eine Marketing- und Sales-Software, die sich auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen fokussiert. Mhm. Und das Produkt fand ich auch ganz ansprechend. Und eben, also zu einem gewissen Punkt, das war dann nach 4 Jahren bei Google, habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt schaue ich nochmal, was es noch so gibt. Und ich würde eben gerne etwas machen, was diesen analytischen Fokus fortsetzt in der Arbeit. Und dann bin ich mit HubSpot in Kontakt getreten und habe dort im Juli angefangen.
Interessanterweise habe ich in einem alten Interview von dir gelesen, dass da wurde dir, glaube ich, die Frage gestellt, was du machen möchtest, wenn es mal einen backlinklosen Algorithmus gibt und du nichts mehr zu bekämpfen hättest. da hattest du schon darauf geantwortet, dass du denkst, du würdest möglicherweise in einem ähnlich analytischen Job arbeiten. Ich weiß nicht, ob das schon eine selbsterfüllende Prophezeiung war jetzt letztendlich oder ob du damals schon vielleicht mit dem Gedanken sogar gespielt hast, irgendwann mal die Richtung auch zu wechseln. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, dass du letztendlich genau das getan hast. Und es ist ja schön, dass es dir bei HubSpot dann auch so gut gefällt. Das ist ist ja auch eine wichtige Voraussetzung für Spaß am Job, dass einem das Umfeld gefällt und dass man dann seine Arbeit tun kann. Und wie ich finde, hast du ja auf jeden Fall einen riesen Batzen Daten vor dir und du scheinst ja auch einiges damit machen zu wollen. Da kommen wir dann ja mal so langsam in das Richtung, wie geht es in Unternehmen so mit Reportings vorwärts oder wie kann man dann letztendlich auch so Automatisierungskomponenten nach vorne bringen oder sie überhaupt nutzen? Ja, wie bist du an das Thema Reporting vielleicht bei Google schon oder jetzt bei HubSpot so grundsätzlich rangegangen?
Ja, also bei HubSpot war es so, dass ich im Endeffekt ins kalte Wasser geworfen wurde. zu dem Zeitpunkt, man mag es kaum glauben, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dort angefangen habe, gab es eigentlich noch keine feste Struktur.
Okay.
Und meine Aufgabe war im Endeffekt, das alles dort aufzubauen. Mhm. Und es war ein Prozess, wie man sich denken kann, 3 Schritte vorwärts, 2 Schritte rückwärts. Immerhin einer nach vorne. Dabei habe ich viel gelernt. Also Reporting bei HubSpot ist grundsätzlich natürlich unterschiedlich und hängt auch von den verschiedenen Funktionen ab. Also verschiedene Teams haben verschiedene Ziele. Als Beispiel, zum Beispiel den Blog hatte ich vorhin angesprochen. Also das Blogging-Team hat logischerweise Ziele wie Traffic-Zuwachs, Ziele wie Subscriptions zu dem Blog. Mhm. Dann auf der Homepage selbst bieten wir die Produkte an und da haben wir 2 Formen. Einmal kostenlose Produkte, also man kann das HubSpot Marketing Free Produkt heißt das, kann man dort frei nutzen, ebenso wie Sales und wie CRM. Also es ist ein Freemium-Modell im Endeffekt, wo man dann nach gewisser Zeit eventuell bestimmte Nutzungslimits überschreitet oder einfach mehr aus der Software rausholen möchte und dann kann man kostenpflichtig upgraden.
Ja, oder das Unternehmen wächst und braucht mehr einfach. Hm?
Absolut, genau, ja. Und in dem Teil ist das dann mehr Funnel-Analyse, welche Seiten auf der Webseite sind beispielsweise bestimmte Features des CRMs besonders treibend im Hinblick auf Signups für das CRM. Also man kann dann analysieren zum Beispiel, ist jetzt das Feature A zum Beispiel ansprechender für Leute als das Feature B oder C oder D. Das wäre ein Analysebeispiel für die Homepage. Und dann gibt es noch ganz andere Bereiche, also wie den HubSpot Podcast zum Beispiel. Also das Marketing-Team bei HubSpot ist unheimlich groß.
Ja, und unheimlich aktiv.
Ja, also in vielen, vielen Channels unterwegs. Und je nach Team. Mein Job ist im Endeffekt, das Web-Analyse-Reporting auszubauen und eben Leute zu unterstützen, dass sie die Daten haben, die sie brauchen, um Entscheidungen treffen zu können.
Jetzt ist es ja so, ihr habt ja insgesamt ein eher komplexes Projekt vor euch, also mit diesen vielen Baustellen, die du gerade auch schon genannt hast, und mit so einer steigenden Komplexität. Und da gibt es ja auch immer sehr hohe Anforderungen an Reporting. Und wann kam so für dich der Teil, der dir klar machte, irgendwie ohne Automatisierung funktioniert das hier nicht?
Also ich denke vor allen Dingen dadurch, dass ich momentan das meiste dieses Jobs noch alleine mache. das heißt also, genau, ne, irgendwann erreicht man einfach ein Limit von dem, was möglich ist. Und dann natürlich gibt es auch zunehmenden Datenhunger in der Firma. Das heißt also, mehr und mehr Leute logischerweise haben Ansprüche und gewisse Vorstellungen, wie sie Reporting haben möchten. Und ich denke, dass sich in diesen verschiedenen Ansprüchen eigentlich relativ schnell immer hat herauskristallisieren können, was die Leute am meisten interessiert. Also ich bin ein großer Verfechter von Fokus bei Measuring und dass sich viele Teile dort auch automatisieren lassen. Und also ein Beispiel sind zum Beispiel Custom Reports für das Blogging-Team. Also Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Äquivalent heißt. Ich nutze immer die englische.
Benutzerdefinierte Berichte.
Okay, super. Also die benutzerdefinierten Berichte, wo du dann Metriken, Dimensionen auswählen kannst. Also ein Beispiel dort wäre, zeigt mir die Page-Views für verschiedene Pages an. Also für den Blog wäre das dann, lassen sich Gemeinsamkeiten finden, entweder bei Autor oder bei Thema oder bei Blogpostlänge für die populärsten Blogposts.
Ja, er erhebt also auch wirklich sehr viele zusätzliche Dimensionen und Metriken.
Genau, also wir arbeiten viel mit Custom Dimensions, also benutzerdefinierten Dimensionen.
Ja.
Und also Custom Reports ist auf jeden Fall ein großer Teil der Report-Automatisierung. Dann wir nutzen, vielleicht manche der Hörer auch, wir nutzen Google Analytics 360, also die Premium-Version. Und dort gibt es dann noch die Möglichkeit, Custom Tables zu nutzen, also benutzerdefinierte Tabellen. Und als Teil dieser Reports hast du den Vorteil, dass du auch Segmentierung mit einbauen kannst, was du bei den Custom Reports nicht mit einbauen kannst. Das bedeutet, du könntest zum Beispiel einen Funnel Report erstellen, wo du sehen kannst, wie viele kommen auf Seite A, klicken dann auf die CTA, die sie weiterführt, zum Beispiel zu dem Sign-up-Flow für das CRM-Produkt und wie weit schreiten die Nutzer dann fort in diesem Sign-up-Flow und enden sie letztendlich und signen sich ab für das Produkt, ja oder nein. Und also dafür nutzen wir Custom Tables und in Google Analytics 360 gibt es die Option eines Funnel Reports. Also in den in der freien Version von Google Analytics gibt es, glaube ich, nur Flat Table und Explorer und Map Overlay. Und in GA 360 hast du dann noch diesen Funnel. Also du hast wie im E-Commerce im Endeffekt eine Darstellung durch verschiedene Schritte hinweg. Und was die Drop-Off-Rate ist für jeden einzelnen Schritt, also wie viele Leute denn zum Folgeschritt voranschreiten oder nicht.
Ja, also die solche Reports wie Trichtervisualisierung und so weiter sind ja auch in der freien Version verfügbar, aber es ist alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen hakeliger. Ich glaube, die 360-Version ist da doch deutlich angenehmer und vor allen Dingen auch, wenn es in die hohen Traffic-Zahlen geht natürlich, dann kommt man ja gar nicht mehr an diesem Produkt vorbei, weil du hattest ja eben auch davon gesprochen, dass jetzt nicht nur 10 Leute euren Blog lesen, sondern doch durchaus einige mehr. Und da gehen die Hitzahlen natürlich schon relativ schnell an das Limit der freien Version. Das liegt ja bei etwa 10 Millionen. Also mal wird da abgeschnitten und mal ja nicht. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen willkürlich. Weiß ich nicht, ob es willkürlich ist, aber zumindest ist es nicht ganz strikt bei 10 Millionen Schluss. Und du hast ja einen ziemlich großen Bericht geschrieben neulich. Das war dann der erste auf deiner neuen Website, also johannesmedem.com war es, glaube ich, ne?
Genau.
Und da hast du also wirklich, das war ein umfassendes Bollwerk an Automatisierungsmöglichkeiten. Und du bist aber im Wesentlichen auf Google Spreadsheets auch eingegangen. Und mich interessiert einfach mal, Was hat dich dazu getrieben, dir das zu schreiben? Das war wirklich ein sehr großer Report und ich werde ihn auf jeden Fall auch später unten verlinken, sodass alle auch mal davon partizipieren können. Aber was hat dich dazu getrieben, den zu schreiben? Das war wirklich riesig.
Ja, interessante Frage. Also im Endeffekt, man würde ja intuitiv denken, Google Sheets, also wenn man Reporting hat in der Benutzeroberfläche von Software und man geht dann zurück zu Google Sheets, erscheint ein bisschen wie ein Schritt zurück, könnte man denken. was interessant ist, ist, dass es für Google Sheets ein Add-on gibt. Und mit diesem Add-on kannst du auf die Google Analytics API zugreifen. Und du hast die Chance dort Reports zu konfigurieren, inklusive Segmentierung. Also diese Segmentierung, die du als nicht kostenpflichtig, als Nutzer der nicht kostenpflichtigen GA-Version nicht hast in den Custom Reports, bekommst du interessanterweise in Google Sheets, wenn du das Add-on nutzt. Ja. Und darüber hinaus, also was mich getrieben hat, den Blogpost zu schreiben, ist auch, dass ich einfach fand, dass diese Möglichkeit extrem wenig genutzt wird eigentlich, obwohl es dort sehr viele Vorteile gibt. Also Vorteile, wie gesagt, gerade angesprochen, die Segmentierung, die man dort nutzen kann. Dann aber auch, dass es für viele immer noch, also ein Google Spreadsheet ist für viele immer noch sehr intuitiv erklärbar. Es ist sehr leicht teilbar innerhalb der Firma. Und es erlaubt zum Beispiel, also benutzerspezifische Formeln anzuwenden. Es gibt mehr Freiheiten in der Datenvisualisierung zum Beispiel. Und also mit all diesen Vorteilen erschien es mir, dass es eigentlich keine, also meiner persönlichen Meinung nach zumindest, eigentlich nicht ausreichend genutzt wird. Und es gab eben auch online nur ein paar Blogposts, die relativ an der Oberfläche blieben, und ich fand einfach, dass es da Potenzial gibt, einen längeren Post drüber zu schreiben. Und dann habe ich war mein erster Blogpost mit, ich glaube, um die 5000 Wörtern, so relativ im Detail. Und ja, das ist also zu meiner Überraschung sehr gut angekommen. Und das, denke ich, war auf jeden Fall die Motivation, über etwas zu schreiben, wo ich das Gefühl hatte, es ist noch nicht ausreichend, meiner persönlichen Meinung nach zumindest, abgedeckt worden online, obwohl es viele Vorteile gibt, die man damit realisieren kann.
Definitiv. Also du hast ja auch eben schon die Segmentierung angesprochen. Und ich meine, wenn wir uns in der Webanalyse befinden, dann geht es eigentlich fast immer um Segmentierung. Ja, das ist also etwas, was, wie ich finde, immer noch völlig unterschätzt ist. Viele schauen sich ihre Reports an und sind dann mit den Durchschnittszahlen zufrieden, die im oberen Bereich irgendwo zu sehen sind, oder klicken sich nicht wirklich in die Tiefe oder nutzen eben diese Segmente nicht, die sich, also systemseits ja schon anbieten und die dann ja auch nochmal zusätzlich völlig frei definiert werden können. Und diese Möglichkeit finde ich mit Spreadsheets einfach unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, ob diese Nutzung von Spreadsheets oder dieses Nicht-Nutzen von Spreadsheets noch ein bisschen aus der Historie vielleicht kommt. Also ich kann mich gut erinnern an Zeiten, wo, also im Prinzip ist das ja nichts anderes als Microsoft Excel. Aber in der Vergangenheit war es so, dass die Formeln eben nur in Englisch eingegeben werden konnten. Und für viele war das dann so, oh, damit kann ich jetzt leider nichts mehr anfangen, weil ich kann die ganzen englischen Fachbegriffe nicht, die ich hier für die Formeln brauche. Und dann war das bei vielen schon ein Problem, die also ein bisschen in die Tiefe gehen wollten. Und ich habe mich damals mal so ein bisschen da reingefuchst, dann auch versucht, Englisch diese Reports dann aufzubauen, was jetzt, wie gesagt, von der Terminologie nicht immer so einfach war am Anfang. Aber irgendwann, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß, es ist schon ein bisschen her, konnte man die plötzlich auch auf Deutsch nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine Weile dauert, bis das bei den Menschen ankommt. Es macht auf jeden Fall wesentlich, also vieles wesentlich einfacher, weil man im Prinzip die gleichen Formeln nutzen kann, wie man sie in Excel auch nutzt. Und abgesehen davon, dass man viele Reports ja auch oder viele Excel-Berichte auch einfach hochladen kann, und Spreadsheets versteht das schon ganz gut in der Regel. Also ja, also ich fand nämlich auch, dass dein Beitrag auch wirklich sehr gut aufgenommen und auch wirklich häufig rezitiert wurde. Und das finde ich, ist ein schöner Start einfach für deine Website. Ne? Jetzt hast du ja im Wesentlichen über Tabellen geschrieben und wie man sie erhebt. Wie ist das denn bei Automatisierung? Also kann man da denn auch mit Visualisierung ein bisschen was machen oder bleibt es bei Tabellen?
Also ich denke, um bei dem Google Sheets Beispiel zu bleiben, das habe ich jetzt in dem Blogpost nicht abgedeckt, aber mit Visualisierung. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Formen der Automatisierung bei Reports. Also zum einen einfach den Datensupply im Allgemeinen. Also dass du jetzt im Beispiel von Custom Reports könntest du zum Beispiel automatisiert diesen benutzerdefinierten Report einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise an bestimmte E-Mails schicken. Mhm. Als Report Automatization, also die Daten kommen zu der Person, dann in Google Sheets Automatisierung bei der Visualisierung. Ich denke dort, solange die Daten sich automatisch aktualisieren in einem bestimmten Bereich oder Array und die Visualisierung angewandt ist auf diesen Bereich, dann wird sich auch die Visualisierung automatisch updaten damit. Und dann denke ich, dann gibt es noch einen dritten Bereich, wo wir wahrscheinlich noch mehr sehen werden, denke ich mal, in der Zukunft. Also der ganze Bereich von Insights Automation. Mhm. Also momentan gibt's in Google Analytics ja diese Alerts oder Benachrichtigungen, bei denen du dann angeben kannst, so, wenn jetzt zum Beispiel Traffic einer bestimmten Seite sich um 20% erhöht innerhalb eines bestimmten Tages oder eine bestimmte absolute Nummer erreicht oder entsprechend auch für Events zum Beispiel, dann sende mir eine Benachrichtigung. Und ich denke also, dass diese Form der Erkennung, wo, oh, da passiert jetzt etwas Interessantes, was womöglich statistisch signifikant ist und was außerhalb, sagen wir mal, des normalen Day-to-Day-Businesses liegt, darüber informiert zu werden. Ich denke, da wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr passieren in der Zukunft. Und also es könnte dann ja auch komplexer werden, also für ein SEO-Team zum Beispiel automatisiert. So, da sind bestimmte Keywörter zum Beispiel, für die viel Traffic reingebracht wird. Wenn man jetzt Google Analytics mit der Google Search Console zum Beispiel verbunden hat. Mhm. Also ich denke, da wird wahrscheinlich noch viel, viel passieren. Aber ich denke, es gibt verschiedene Formen der Automatisierung auch. Und gerade in dem letzten Bereich, denke ich, weil es immer noch, also ich denke, mittlerweile ist nicht mehr das Problem, Daten zu haben.
weniger.
Sondern wirklich auch also relevante Entscheidungen basierend auf diesen Daten zu treffen. Und wenn der Teil noch mehr automatisiert werden könnte, also dass irgendwelche Anomalien erkannt werden, dass man komplexere Filter erstellen kann, also mit diversen Konditionen, und wenn diese Konditionen wahr sind, dass man dann eine Benachrichtigung erhält, ich denke, das wird auf jeden Fall vielversprechend und interessant werden.
Ja, ich meine, es gibt ja Tools, die von außen auch noch, ich sag mal, sehr spezielle Reports aufsetzen können. Denken wir mal so an Tableau etwa, ne, wo einfach über die API viele, viele Daten gezogen werden von Analytics und dann eben völlig anders aufbereitet werden, als das in Analytics der Fall ist. Und dann, wie ich finde, auch vor allen Dingen diese benutzerdefinierten Benachrichtigungen, die du gerade angesprochen hast, die also auf der einen Seite natürlich total unterschätzt sind. Also es gibt wirklich die wenigsten, die sie aktiv nutzen. Also wenn ich Kunden betreue etwa, dann haben die immer irgendwelche Alerts laufen. Also und wenn das nur ist, dass falls der Traffic mal null ist, dass vielleicht mal oder keine Conversions mehr rüberkommen, dass zumindest mal eine Benachrichtigung kommt, dass man das weiß. Und das nutzen einfach viele gar nicht. Ne? Und es ist ja so, Analytics oder das ganze Analytics-Team arbeitet ja schwer daran, auch mit Machine Learning-Funktionen da immer besser zu werden, auch diese Alarme und Benachrichtigungen wirklich auch aktiver zu machen. Und was schätzt du für einen Zeitraum? Wie lange man dort noch dran arbeitet, bis es, ich sag mal, eine gute automatisierte Qualität einnimmt?
Das ist eine gute Frage. Also ich, in meiner Vorstellung zumindest, denke ich, von dem, was jetzt möglich ist innerhalb von Google Analytics, dass Google eigentlich schon viel weiter ist. Weil es ja wirklich sehr, sehr einfach noch ist momentan. Also diese Benachrichtigung, diese Bedingungen, die man für die Benachrichtigung dort definieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Google wirklich, ja, wie du gesagt hast, mit Machine Learning und statistischen Modellen und so weiter sehr viel experimentiert und wahrscheinlich das als Teil eines größeren Updates rausbringt. Womöglich vielleicht auch Teile solcher Features vielleicht dann nur den zahlenden Kunden zur Verfügung stellen wird. Also
zumindest vorläufig erstmal.
Zumindest vorläufig, ja. Also Zeitraum zu benennen, tue ich mich schwer. Aber ich meiner Vorstellung nach zumindest ist jetzt, wäre Google Analytics zu viel mehr in der Lage momentan, als es eigentlich angeboten wird in der Benutzeroberfläche momentan. Und ich denke, die Frage ist, wann bricht Google wirklich mit diesen neuen Methodiken durch und wann werden die verfügbar für den Endnutzer?
Ja, also wie du eben auch schon gesagt hast, wir leiden ja in Anführungszeichen unter auch immer mehr Daten. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir keine Daten haben, sondern das war früher. Heute ist es so, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Daten. Yeah. Und ich glaube, da spielt die Automatisierung schon deshalb eine Rolle, weil sie uns eine ganze Menge Zeit sparen kann. Weil sie dem Benutzer Zeit sparen kann, wenn diese Reports gut sind, oder?
Absolut, ja. Also ich habe es in meinem Blogpost habe ich drei Schritte erwähnt und der zweite Schritt dort ist, dass man auch einen Zeithorizont hat, eine Timeline. Einmal ist das monatlich und einmal ist das wöchentlich, die sich auch automatisch updatet. Und der Gedanke dort war im Endeffekt, wenn man jetzt die Google Analytics API nutzt und die Daten reinzieht, basierend auf den verschiedenen Reports, die man konfiguriert hat, und diesen Teil automatisiert, aber im Endeffekt und damit eben viel Zeit spart, aber dann die Timeline nicht automatisiert, es wäre dann auch nur wiederum ein halbes Projekt. Und eben mit diesem Google Sheets, was ich dort beschrieben habe, das ist wirklich also set and forget, wie man im Englischen so schön sagt. Und ja, es spart unheimlich viel Zeit. Und du kannst eben auch den Zugriff auf die Google Analytics API steuern und kannst da runtergehen bis zu stündlichem Zugriff.
Oha, ja, das ist natürlich eine hohe Frequenz, ja.
Ja, ob das immer notwendig ist, ist eine andere Frage, aber also rein die Möglichkeit, das so komplett zu automatisieren, dass also die Kernmetriken, Google Sheets kann natürlich jetzt, hat natürlich Limitierungen, das habe ich in dem Blogpost auch erwähnt, Limitierungen im Sinne von wie komplex oder sagen wir wie umfangreich das Reporting werden kann. Aber die Möglichkeit, das einmal aufzusetzen für die Kernmetriken, wirklich als High-Level-Übersicht für beispielsweise ein VP of Marketing oder ein Marketing-Direktor und dann eigentlich nie mehr etwas tun zu müssen, ist natürlich ein wahnsinniger Zeitsparer. Und die Zeit, die kann man dann eben besser nutzen für wirkliche Analyse, wie du angesprochen hattest. Die Daten sind alle da. Die Frage ist, was machen wir damit und wie analysieren wir das und wie werden diese Daten, wie müssen die segmentiert sein, wie müssen die gefiltert sein, dass sie der wirklichen Entscheidungshilfe auch helfen und zuträglich sind. Und je mehr Zeit man im Endeffekt mit dem Reporting spart, desto mehr kann man eben über diese strategischeren Fragestellungen nachdenken. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wertvoll.
Wie ist das bei HubSpot? Also es gibt ja jetzt offensichtlich, seit du da bist, zumindest den Drang auch, Reports etwas besser aufzusetzen und dann auch den Teams zukommen zu lassen. Nutzen die diese Reports schon aktiv oder sind diese Daten so überbordend, so viel, dass sie vor lauter Daten gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen?
Ja, also in vielen Fällen haben wir mittlerweile Reports, auch also durch meine Arbeit und meinen Einfluss dort, die sehr fokussiert sind auf ganz bestimmte Ziele und ganz bestimmte Metriken und vor allen Dingen auch auf Metriken, die beeinflusst werden können von dem Team.
Ja, das ist entscheidend
an genau, vielen Stellen, ja. Genau. Ja.
Ihr seid jetzt ja ein Unternehmen, das, ich sag mal, auch marketingtechnisch eine ordentliche Power hat. einfach dadurch, dass ihr auch viele Leute im Marketing beschäftigt. Ne? Mhm. Wie siehst du das denn bei eher so kleinen oder mittleren Unternehmen, wo es entweder vielleicht gar keine Abteilung gibt, die sich so explizit mit Webanalyse auseinandersetzt, oder sogar, wo es der Geschäftsführer alleine macht? Ne? Und wie siehst du das da? Wie können da solche Reports, die dann auch eben automatisiert werden, dann vielleicht auch helfen und vielleicht sogar am Ende auch sogar Insights bieten?
Also ich denke, es fängt gerade bei kleinen Unternehmen, denke ich, ist es noch wichtiger, den Fokus zu haben. Also es fängt an mit der Strategie. Mhm. Was sind wirklich, welche Nummern möchte ich bewegen? Ja, worauf möchte ich Einfluss haben? Was kann ich bewegen? Wenn ich kein SEO-Team habe, dann möchte ich vielleicht auch gar keine ausgiebige Analyse über Keywords haben. Es ist vielleicht ein nice to know, ein nice to have. Aber auch da würde ich mich dann als Teil der Strategie wirklich wieder darauf konzentrieren, auf das, was ich wirklich beeinflussen kann. Und das hängt dann eben davon ab. Also sind dort Ressourcen da für Designer, Entwickler und Texter? Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann denke ich, dass es wichtig ist, dass man das eindeutig definiert. Und das wird wahrscheinlich je mehr Ressourcen man hat, desto mehr kann man sich eigentlich auch um Dinge kümmern, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wichtig erscheinen, beziehungsweise das Evaluieren, wie wichtig ist das denn und wie sehr trägt das zu, sagen wir mal, Userzufriedenheit und so weiter bei. Aber ich denke, bei kleinen Unternehmen ist es umso wichtiger, so viel zu automatisieren wie möglich. Mhm. Und das kann eben durch Custom Reports geschehen. Nur man braucht eben, und wenn es der Geschäftsführer ist, ich denke, dass die Pareto-Regel dort Anwendung findet. Also mit 20% Google Analytics-Wissen kann man 80% des Benefits, den einem diese Software geben kann, rausholen. Hm. Nur in vielen Fällen ist das Knowledge eben eigentlich noch geringer, denke ich, gerade weil bei Google Analytics ja auch viel eigentlich schon voraggregiert ist und es gibt ja das ganze Navigationsmenü mit Akquisition und Zielen und Goals und so weiter. Und gerade Page-Views und Traffic-Quellen und so weiter, all diese Daten sind ja schon dort zur Verfügung. Aber ich denke, dass mit ein bisschen mehr Aufwand, dass man also exponentiell viel mehr da rausholen kann. Und also ein Beispiel dafür wären zum Beispiel Events, dass man Events aufsetzt und dass man neben den reinen Traffic-Daten, welche vielleicht in einigen Fällen wirklich interessant sind, aber nicht unbedingt hilfreich sind für das Business, dass man mit Event-Daten zum Beispiel viel mehr rausfindet, wie interagieren Nutzer wirklich mit der Webseite.
Ja, und nicht nur das, sondern aus Events lassen sich ja auch hervorragend Ziele generieren, aus denen man dann wieder zum Beispiel auch Conversion Rates ablesen kann. Also man denkt jetzt mal, man hat irgendwo einen Call to Action, der unbedingt gedrückt werden muss. Wir möchten, dass jetzt jeder Dritte darauf drückt und wir können es nicht wirklich messen, ne? Ohne Events. Ja. Und also da kommt ja auch so diese Zielbezogenheit rein. Das ist ein Thema, das mag ich ja extrem. Es gibt ja so viele Unternehmen, die setzen sich keine Ziele für ihre Website. Dementsprechend sehen auch die Reports letztendlich aus, finde ich. Mhm. Weil da wird dann die Besucherzahl gemessen oder ich sag mal nur die Absprungrate in Anführungszeichen oder ich sag mal so einfache Metriken, also Vanity Metrics nennt man es ja dann immer ganz gerne, die wenig Aussagekraft haben, weil sie keine Zielbezogenheit mehr haben. Wie macht ihr das bei HubSpot? Also ich gehe davon aus, dass eure Reports doch irgendwie immer auf ein Ziel hinweisen.
Ja, also wir versuchen schon Ziele zu definieren und das variiert natürlich auch sehr mit den entsprechenden unterschiedlichen Teams innerhalb von Marketing. Aber in den meisten Fällen hätten wir mindestens ein, maximal drei Ziele. Mhm. Das hängt natürlich dann auch immer ein bisschen ab von der jeweiligen Strategie des Teams. Mhm. Aber zumindest also von der Reporting-Seite sind wir da relativ fokussiert. Also beispielsweise das Konversionsoptimierungsteam, was zum Beispiel also Konversionsraten optimiert für Sign-ups für die drei kostenlosen HubSpot-Produkte. Mhm. In dem Fall, das Team hat zum Beispiel sehr gute Ressourcen. Also gibt's ein Webentwicklerteam, wie gesagt, das Team ist sehr groß, Webentwicklerteam, gibt's Designer und Copywriter, also Texter. Und in dem Team, was so ressourcenstark ist, da schauen wir uns wirklich jetzt auch Dinge an, die höher in dem Funnel liegen, also wie zum Beispiel reine Click-Through-Rates, basierend auf der Copy oder dem Text auf der Webseite, weil wir eben ein Team haben an Leuten, die an verschiedenen Überschriften arbeiten und verschiedenen Paragraphen arbeiten, und in dem Team haben wir dann eben auch viele AB-Tests, die wir laufen lassen, um zu sehen, wie ansprechend erscheint jetzt eine bestimmte Überschrift gegenüber einer alternativen Überschrift im Hinblick auf die Click-Throughs auf die CTA auf dieser Seite zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel. Vor allen Dingen dann, wenn man viel Traffic hat, lässt sich natürlich auch viel bewegen in der Hinsicht. Das ist, und ihr habt ja recht viel Traffic, und dann bietet sich das auch an. Und ich finde genau deshalb, gerade weil ihr so viel Traffic habt, weil Seiten oder weil Reports ja dann so umfangreich werden, wenn man zum Beispiel verschiedene Seiten oder Seitentypen aufführt oder wenn man auch nur verschiedene Ziele schon von verschiedenen Abteilungen abdecken möchte, dann ist es doch wirklich echt sinnvoll, über Automatisierung nachzudenken und vielleicht mal lieber eine Minute mehr in den Report-Aufbau zu stecken, ja, als jedes Mal wieder die gleiche Arbeit zu machen und am Ende steht dann doch wieder das Gleiche da. Und ich denke, gerade mit diesem Spreadsheet-Add-on lässt sich doch einiges machen. Ne? Es gibt ja auch noch einige weitere Tools, die auf die API von Analytics zugreifen können, ja, zum Beispiel auf Excel-Basis. Ja, da gibt es dann, jetzt muss ich mal kurz, die SEO-Tools for Excel können das, glaube ich, auch. Also es gibt wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Wenn mir noch eins einfällt, verlinke ich das gerne auch unten. Fällt dir so spontan noch irgendein anderes Tool ein, das du nutzen würdest außerhalb von Spreadsheets und Google Analytics? Für Reports oder Automatisierung von Reports?
Nicht direkt im Zusammenhang für Automatisierung. Im Allgemeinen BigQuery noch. Aber jetzt nicht für den Teil der Automatisierung.
Ja. Ich denke, wir können so allmählich mal in Richtung Ende gehen. Und ich stelle gerne eine Frage zum Ende, und das wird auch in den nächsten Folgen immer mal wieder so sein. Ich möchte nämlich gerne so von dir jetzt mal wissen, Johannes, was sind so deine drei Tipps, wenn es so um das Thema Automatisierung von Reporting geht? Was sollen die Hörer jetzt von dir mitnehmen?
Okay, ja, also zum einen denke ich, wichtig ist, denke über das Endresultat nach und arbeite dann von dort aus rückwärts. Was ich damit meine, ist, dass man die wirklichen Datenbedürfnisse der einzelnen Stakeholders versteht. Also der VP of Marketing hat sicherlich einen ganz anderen Anspruch an die Metriken, die er sehen möchte, als beispielsweise jemand, der in der SEO-Abteilung arbeitet oder jemand, der mit AdWords arbeitet. Und je nachdem, welche Form des Reports man dann nutzen möchte für diese Person, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird, bevor man überhaupt damit anfängt. Also ich denke, es ist wichtig, dass man viel Zeit investiert und dass man also die verschiedenen Optionen, sei es jetzt Google Analytics, benutzerdefinierte Reports, sei es die Google Sheets Methode oder die Custom Tables, die ich erwähnt hatte, oder Dashboards in Google Analytics oder BigQuery oder Visualisierung mit Tableau, wie du vorhin erwähnt hattest. Also, dass man sich über die verschiedenen Möglichkeiten, die es dort gibt, sehr im Klaren ist, welche Vor- und Nachteile hat das und wie erlaubt mir das, einen sehr zielgerichteten Report zu erstellen für die Person oder das Team, welche letztendlich damit arbeitet. Und ich denke, dass das wichtig ist, weil eben, wie wir eingängig besprochen haben, obwohl die vielleicht alle relativ ähnlich erscheinen, es doch hier und dort verschiedene Funktionen gibt, wie beispielsweise Segmentierung, die in manchen Reports vorhanden sind, in anderen wiederum nicht. Und ich denke, dass also jede Zeit, die im Vorhinein investiert ist, in diesen Prozess, sehr wertvoll ist und auch zu einem entsprechenden Endresultat dann führen kann. Also das ist aus meiner eigenen Erfahrung, dessen bin ich auch schuldig, dass ich das also anfänglich nicht immer so ausführlich gemacht habe. Und das ist auf jeden Fall also eines meiner Learnings, was ich gerne auch hier teilen wollen möchte. Und das Zweite ist, ich hatte es schon angesprochen, aber möchte es noch einmal wiederholen hier. Ich stelle einfach häufig fest, dass viele Leute gerne Vanity Metrics nutzen, weil sie dort sind. Und mein zweiter Punkt hier ist, messe die Dinge, auf die du auch Einfluss nehmen kannst. Und es ist sehr einfach und sehr schnell verfällt man dem, dass man alle die Daten, die dort sind, in irgendeiner Form aufbereitet. Aber in vielen Fällen bleibt es eigentlich nur rein deskriptiv. Okay, jetzt wissen wir das, aber wir können damit eigentlich nichts machen. Ja, ich habe keinen Zugriff auf diese bestimmte Seite zum Beispiel. Ich kann dort keine Veränderungen vornehmen an dieser Seite. Streng genommen, wenn diese Person keinen Zugriff auf diese Seite hat, dann muss sie diese Seite auch nicht messen. Und es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich bin wirklich ein klarer Verfechter davon, dass man sich auf die Dinge konzentrieren kann, auf die man Einfluss nehmen kann. Das heißt, also wie mit dem Beispiel des Conversion Rate Optimization Teams, wenn dort Design-Ressourcen sind, Texter-Ressourcen sind, Entwickler-Ressourcen vorhanden sind für eine bestimmte Anzahl an Seiten, dann macht es sehr viel Sinn, diese Seiten zu messen, weil ich eben mit dem Team sprechen kann und wir also direkte Veränderungen auch an der Seite vornehmen können. Das heißt also, wenn irgendwelche Conversion-Raten niedrig sind oder Potenzial für Optimierung haben, dann können wir das auch tun. Und deswegen also messe die Dinge, auf die du auch direkten Einfluss nehmen kannst.
Das ist ein hervorragender Tipp, ja.
Und dann als Drittes noch, denke es hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, ist aber doch noch ein bisschen anders. Und zwar entwickle einen Prozess, mit dem du kontinuierliche Verbesserungen erreichen kannst, die aufeinander aufbauen. Und an was ich dort denke, ist, dass man gerade jetzt im A/B-Testing, ich denke, wenn man die Kapazitäten und die Ressourcen hat, sollte man immer testen. Man sollte immer irgendeinen A/B-Test laufen haben. Ich denke, dabei ist es wichtig, eine ganz klare Hypothese zu formulieren. Dann, wenn notwendig, das Tracking, also sei es jetzt, da müssen vielleicht irgendwelche Events noch implementiert werden oder so, das Tracking aufzusetzen, das zu messen, das Resultat und dann Schlussfolgerungen davon. Also als Beispiel hier nehmen wir mal an, wir haben horizontal aufgelistet 3 verschiedene Produkte und wir sehen, dass zum Beispiel die Klickraten auf das linke Produkt wesentlich höher sind als auf das mittlere und rechte Produkt. Ich denke, dort würde es dann Sinn machen zu testen, also die Hypothese wäre, es ist vielleicht gar nicht wegen dem wirklichen Produkt, aber rein der Position auf der Webseite, dass eben tendenziell wir diesen Bias haben, dadurch, dass wir von links nach rechts lesen, und auch wenn man sich die Eye-Tracking-Studien anguckt, dass es immer tendenziell eher einen Fokus gibt zur linken Seite. Also die Hypothese dort könnte sein, und es ist egal, ob die Hypothese dann verifiziert wird oder falsifiziert wird, ne? Also jeder Einblick ist ein Einblick, dass unabhängig vom Produkt, dass die Position dort ausschlaggebend über die Conversion Rates ist. Also Hypothese, wenn ich das mittlere Produkt nach links setze und wenn ich das rechte Produkt nach links setze, erhöhen sich deren Conversion Rates. Und da kann man zu einer ganz klaren Antwort kommen, die statistisch signifikant ist. Und dann, das hatte ich eigentlich gesagt, dass man diese Schlussfolgerung hat, dass man die aufeinander aufbaut. Also wenn man jetzt in diesem Test zu der Erkenntnis kommt, die Position ist wirklich unheimlich wichtig, dann möchte man eben vielleicht das Produkt, was am wertvollsten ist jetzt für das Business, wirklich nach links setzen, und man möchte vielleicht darüber nachdenken, welche Folgetests kann man durchführen. Ja, findet das gleiche Prinzip Anwendung zum Beispiel für die Navigation? Ja oder nein? Und man kommt, das ist ja das Schöne in der Webanalyse und mit A/B-Testen, man kommt ja immer, zumindest meistens, wirklich zu einer klaren Antwort. Mhm. Und also mein Tipp hier ist, einen Prozess zu entwickeln mit einer klaren Methodik, also Hypothesenformulierung, Tracking, Messung, Resultat und Schlussfolgerung, mit dem man kontinuierliche Verbesserungen erreichen kann und die aufeinander aufbauen. Also nicht die einzelnen Tests isoliert voneinander sehen, sondern sehen, okay, von diesem ersten Test jetzt mit der Position, das ich jetzt einfach mal als spontanes Beispiel genommen habe, wie kann ich jetzt diese Erkenntnis auch anwenden oder testen in anderen Bereichen auf der Webseite zum Beispiel.
Oder eben so lange, bis es keine signifikanten Verbesserungen mehr gibt.
Vielleicht, absolut, ne?
Also
genau.
Bis dann quasi eine Sättigung irgendwo erreicht ist, ne? Und wo man dann sagen kann, okay, durchoptimiert, nächste Seite. Ja, das sind wirklich drei sehr, sehr, sehr gute Tipps, und ich finde, die sollte sich auch jeder hinter die Ohren schreiben, weil da steckt schon eine Menge Erfahrung drin, finde ich. Ja? Also man merkt schon, dass du das jetzt nicht das erste Mal machst und dass du eben auch viel an Reports arbeitest und vor allen Dingen auch viel an Optimierungen arbeitest und arbeiten musst ja auch, weil ihr wollt ja euer Produkt auch letztendlich besser verkaufen. Und du hast ja auch einige Teams, die da, ich sag mal, unter einen Hut gebracht werden müssen. Und deswegen, also wirklich vielen Dank für die tollen Tipps, die sind richtig klasse. Und was sehen wir denn als nächstes von Johannes Mehlem? Auf seinem Blog oder wo auch immer?
Gute Frage. Ja, ich werde natürlich nicht aufhören nach dem ersten Blogpost.
Also, das hoffe ich doch.
Ein paar kommen noch. Ich denke grundsätzlich, ich werde meinem Stil treu bleiben, dass ich Themen gerne in Tiefe behandle. Und also ich habe noch kein konkretes nächstes Thema, aber der nächste Blogpost wird sicherlich ähnlich lang werden wie der erste.
Ja, und dann auch um Reporting, oder geht es dann um was ganz anderes? Schon wie eine grundsätzliche Idee?
Ich denke, Implementierung von Events zum Beispiel ist ein sehr interessantes Thema, also auch mit Google Tag Manager. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, aber das muss ich noch ein bisschen
Das muss noch reifen.
Lassen. Ja, genau.
Ja, klasse. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, also wo bist du zu finden? In welchen sozialen Netzen tummelst du dich, oder wo liest man etwas von dir, außer auf deiner eigenen Seite?
Ja, klar. Also ich bin auf Twitter und auf LinkedIn, und das sind eigentlich die zwei Plattformen, wo ich am meisten aktiv bin.
Ich verlinke beide Profile einfach mal, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viele neue Follower. Weil ich finde, gerade wenn Berichte in die Tiefe gehen, dann sind sie es auch oft wert, gelesen zu werden. Ja? Also wir lesen unglaublich viel oberflächlichen Content, der niemandem wirklich weiterhilft, einfach nur um geschrieben zu werden. Und ich fand das insbesondere deinen Bericht zum automatisierten Reporting, der hatte so viel Tiefgang, das konnte man auch gar nicht alles auf einmal konsumieren. man ist ja immer so unterwegs, ne? Man ist in Twitter unterwegs, dann klickt man mal rein, denkt, ja, lies mal eben. So üblicherweise liest man dann mal eben, ja, und dann schaut man da rein und denkt, oh, da muss ich nochmal wiederkommen. Also ich speichere mir solche Sachen dann immer in Pocket ab.
Ja, mache ich auch.
Zum Beispiel. Ja, genau. Und dann habe ich die zumindest als Ressource da und kann sie mir dann anschauen, wenn ich dann auch die Zeit habe. Alles andere ist mir dann immer zu kompliziert. Und ja, so mache ich das dann immer. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder was von dir lesen kann. Und,
ja, danke schön.
möchtest du noch ein letztes Wort sagen für heute? Dann würde ich dir das Wort nochmal übergeben. Und bedanke mich jetzt schon mal an dieser Stelle bei dir und wünsche dir alles, alles Gute, auch bei HubSpot, dass das weiterhin so grandios läuft. Viel Spaß da noch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung heute. Hat mich sehr gefreut, war ein nettes Gespräch. Und an die Leute da draußen, ich freue mich auch über direkte Kontaktaufnahmen. Analytics ist auch ein Bereich, in dem ich kontinuierlich noch dazulerne jeden Tag. Und vor allen Dingen, wenn ihr Erfahrung habt mit BigQuery, das ist so das nächste große Projekt, das ich vor mir habe, würde ich mich über einen Meinungs- und Erfahrungsaustausch auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank.
Das war ein wirklich gutes Gespräch mit Johannes. Der hat uns einige sehr schöne Einblicke gegeben, wie er das Thema Reporting sieht und wie es bei HubSpot letztendlich abläuft. Und ich habe für mich persönlich einige Dinge mitgenommen, neben den drei Tipps, die er so am Ende hatte. Und meine zusätzlichen Learnings waren auf der einen Seite das Prinzip Stärken stärken. Also werde immer besser in dem, was du gut kannst. Damit kannst du im Zweifel auch Schwächen deutlich überlagern oder zumindest dafür sorgen, dass du in einem Thema richtig gut wirst, weil Stärken zu stärken macht einfach auch wesentlich mehr Spaß als Schwächen zu stärken. Auf der anderen Seite habe ich mitgenommen, dass Johannes sehr stark fokussiert. Also sein Wort war immer Fokus, Fokus, Fokus. Und das ist etwas, was vielen Analysten oder Marketern manchmal ein bisschen leid abgeht. Vor allen Dingen in kleineren Unternehmen. Dort ist vor allen Dingen wichtig, den Fokus in den Fokus zu heben und nicht versuchen, 100 Dinge gleichzeitig zu verändern. Oder geschweige denn überhaupt 100 Dinge zu reporten. Man solle sich letztendlich eben auf das konzentrieren, was man auch beeinflussen kann. Und was ich auch noch gelernt habe, was aus seiner Sicht der Dinge tatsächlich auch berechtigt ist, denke ich, er kennt ja den Google-Laden ein wenig, ist das Thema Insights Automation. Also er geht davon aus, dass Google Analytics vermutlich schon viel mehr kann, als es aktuell zeigt und dass eben dieses Potenzial eben erst in Zukunft, vor allen Dingen in der Bezahlversion, noch so ein bisschen stärker rauskommt. Also Andeutungen dazu gibt es ja jetzt schon durch bestimmte Features, die dazugekommen sind, siehe Lifetime-Wert, worüber ich neulich noch geblockt habe, oder Sitzungsqualität, dann die automatisierten Insights, die es in der App auch gibt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sie auf englischsprachig stellt, dann gibt es doch eben deutlich mehr schon zu sehen. Und letztendlich müssen wir da mal abwarten, was passiert. Ja, das war die erste Sendung mit der Metrik. Mir hat es irre Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr bleibt der Sendung treu. Die nächste wird in gar nicht allzu ferner Zukunft erscheinen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, in welchem Rhythmus das Ganze passieren wird. Allerdings sind die nächsten beiden Gesprächspartner schon eingetütet und das nächste Gespräch ist quasi schon beinahe aufgezeichnet. Ja, seid gespannt. Da wird es um das Thema Customer Journey gehen. Das kann ich schon mal verraten. Und ja, ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und PS, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, teilt das gerne auch mit den Leuten, wo ihr glaubt, dass es sie vielleicht interessieren könnte. Und das würde der Sendung helfen, das würde den Menschen hoffentlich helfen. Und ja, jetzt aber bis zum nächsten Mal.